Das ist gut. Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Ja, heute sitzen wir schon zum zweiten Mal mit Hartmut Esslinger zusammen. Nach wie vor, da wir das an einem Tag aufgenommen haben, es geben wir gerne zu, in Bad Wildbad, in dieser wunderschönen Wohnung, in dem wunderschönen Haus. Also schön, dass wir weiterreden. Heute geht's einmal um Kalifornien, auch um die Popkultur, um die Rockkultur, aber auch um Musik. Musik kam in der letzten Sendung schon mal ganz kurz vor. Du bist ja selbst Amateur Jazz- und Rockmusiker. Und was kannst du denn über deine Musik sagen? Also ist das eher Grateful Dead oder Rolling Stones oder Fusion, sag mal Weather Report? Was ist das für eine Musik?
Ja, ist ein bisschen lustiger. Also ich habe es schon erwähnt, dass meine Cousine, die Ruth Büster-Drechsel, ist ja Konzertpianistin und die war also 2 Stunden älter. Und natürlich das musikalische Wunderkind der Familie. Also wir mussten alle Klavierunterricht nehmen. Und ich war da okay, aber natürlich nicht gut. Aber ich war dann 12 Jahre alt und da habe ich ein altes Radio gefunden, habe es repariert und war dann in der Lage, in meiner Ecke mein eigenes Radioprogramm zu hören. Und habe dann AFN Europe entdeckt, also American Forces Network Europe. Und da kam mittwochs immer die Blues Hour. Rhythm and Blues, also American Stuff, Chuck Berry und die ganzen Alten. Und dann stellte ich fest, ja, das kann ich ja spielen, das ist ja einfach. Und dann fing so quasi der Terror der Kleinstadt Altensteig an, dass Klein Esslinger fing dann an, mit Boogie Woogie und Blues und Rock rumzumachen. Hat sich eine elektrische Gitarre gekauft, für 190 Mark, eine Framus war das. Und dann wurde es auch laut. Und dann haben wir einfach angefangen, das war Protest, gab ja Elvis Presley zum Teil. Bill Haley war wichtiger, Van Wilder. Und da gab es so die ersten Geschichten, okay, das ist Protest. Aber es war auch so, aber für mich war das Bewegende, dass Blues ist ja diese Geschichte zwischen USA, also westliche Musik, und Afrika. Also europäische Musik hat 12 Töne, afrikanische Musik hat 5. Und die Differenz zwischen Moll und Dur existiert für damals die Bluesmusiker nicht. Das heißt, ich kann in der Grundtonart, also in der Dominante, jeden Ton im Prinzip passend machen. Ich muss nur auflösen. Das ist der ganze Trick. Mhm. Und das hat es mir entsprochen. Und in der Gitarre bin ich limitiert, aber immerhin, es geht ja. Aber Klavier war dann schon okay. Und ich dachte auch, ich kann Profi werden. Mhm. Witzigerweise war natürlich in der Situation mit meinen Eltern Design oder das Zeichnen und Entwerfen und Flugmodelle bauen und das ganze Zeug, war da Kunst und damit die Gosse. Mit Musik war nur laut, sie haben das Klavier verschlossen. Ich habe sogar überlegt, ob ich nicht Katholik werde, weil die Katholiken hatten ein Piano im Gemeindehaus. Kein Joke. Ich bin in die Nachbarstadt gefahren und habe da im Keller von Bars. Ich war wirklich fanatisch, ein Klavier zu finden und darauf zu jammen und zu lernen. Aber von Amerikanern in Böblingen, einem schwarzen Musiker, ein paar Licks beibekommen. Und das war dann so eine kleine Karriere bei der Bundeswehr, eine Band als Offiziere. Also es war schon Fun. Der Trick war, oder das Komische war, als ich dann letztendlich als Offizier bei der Bundeswehr, Ingenieurstudium, dann abgebrochen, umgesattelt auf Design. Sobald ich entdeckte, dass Design mein Beruf ist, also mein Talent, war eigentlich die Musik nur ein Hobby. Aber der Ehrgeiz, den ich in der Musik hatte, hat schon geholfen. Also vor 1000 Leuten zu performen, ist auch nicht einfach.
Es gibt ja da eine Verbindung auch zwischen dem Design und deiner Musik, weil du hast ja, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Verstärker aus Elektronikbauteilen aus Mailorderkatalogen zusammengeschraubt.
Nee, wir hatten ja kein Geld und hatten dann so Do-it-yourself-Sets aus Japan gekauft und den Rest haben wir selber. Gab es auch laufend durchgebrannte Röhren. Wir landen da. Also wir waren learning by doing. Und der Punkt war halt Hauptsache laut, weil 10% Klirrfaktor, kein Problem. Ist ja fast schon absurd. Die Strat, richtig gespielt, hat wirklich mehr als 10% Klirrfaktor. Jetzt in Hi-Fi versuchen die Freaks oder wir Freaks, diese 12% Klirrfaktor wieder so zu reproduzieren, dass es genauso anhört wie die Strat. Und die gute Methode ist, eine Violine hat Unterschwingungen im tiefen Bassbereich, deshalb klingt sie so schön, so voll. Und deshalb sind es so ähnliche Dinge. Das heißt, das analoge Verzerren und die analoge Klangrealität erfordert sehr viel Technologie, um genau reproduzierbar zu sein. Und dieser Rock Spirit ist ja schon auch eine Geisteshaltung. Also,
ja, absolut.
Wenn du, klar, im Designstudio hat man nach wie vor ein bisschen gespielt. Also Walter Giers hat damals in Schwäbisch gespielt auch. So sehr modern Jazz gemacht, was mir nicht gefiel. Also bei mir hört es bei Bobby Timmons auf.
Okay, und das dann war die Frage.
Aber dann kam Rock, bis zu Brian Jones konnte ich mitspielen. Hm. Und dann hatte ich ein paar andere, dann war es vorbei.
Ja, wenn du jetzt mal die Musik, du hast ja irgendwie auch dieser ganze Style, du bist ja irgendwie so als Tough Guy im Grunde immer aufgetreten, also eher so grantig als nett. Und die Uta Brandes hatte ich immer sogar als Bad Boy bezeichnet im Text. Ist es eher so eine Attitüde oder bist du das wirklich?
Nee, ich bin super sensibel. Das Problem ist nur, die anderen können damit nicht umgehen, dass ich die Wahrheit sage. Ja, gerade, wenn jemand sagt, der Esslinger spinnt und selber bauen so Shit, weil es ja logisch, dass sie es sagen müssen, um ihren miesen Selbstwert zu erhalten. Gibt auch viele Leute, die sagen, du hast recht, was muss ich tun? Also, wie kommst du damit klar mit Unternehmen, dass sie machen, was du denkst, ist richtig? Nur ein Beispiel ist im rockischer Kollektiv. Du kannst nicht alleine spielen. Du kannst alleine Klavier spielen und Blues und so. Aber in der Band musst du ja die anderen berücksichtigen. Also wenn da ein Solo ist vom Saxophon, kannst du ja nicht im Klavier rumnodeln. Da musst du einfach Sound machen. Also das ist schon ein paar Regeln, Teamwork, nenne ich es mal. Und das Zweite war, Gefühle auszudrücken. Sage mal, bist einfach down, spielst den Blues, kommst wieder hoch. Ich brauche keine Drogen, aber ich habe Angst davor, mache ich nie. Trinke auch kein Alkohol. Aber für mich ist Musik der mentale Ausgleich. Und Design zum Teil ja auch. Also du gibst den Design nicht ab wie eine kalte Hundeschnauze, sondern du lebst es ja trotzdem. Aber der Punkt ist, wenn wir also eine Jam-Session haben, müssen wir auf die anderen eingehen. Das braucht ein Weilchen, bis es klappt. Wenn du im Unternehmen bist, dann fragst, was macht ihr denn normal? Das heißt, die Leute werden einbezogen. Das ist also das große Geheimnis von Frog, dass wir eine Methode von Anfang an hatten, die Leute einzubeziehen. Zum Beispiel das berühmte haben wir schon mal gemacht. Da sage ich, oh, bitte zeig's uns. Ist ja gar nicht schlecht, da fällt nur ein Stück. Die Leute haben auf einmal den Mut, in dem Meeting was zu zeigen, was vorzuschlagen, wobei bisher immer in dem Unternehmen eine Lächerlichmachung-Kultur herrschte. Mhm. Und auf einmal designen die mit. Dann war in einem Fall mal, sagt ein Chef, meiner Frau gefällt es nicht. Dann waren wir im ziemlichen Teamstress. Also bin ich 2 Stunden früher losgefahren zu ihm zu Hause. Die Frau kam mit Morgenmantel raus. Das heißt, tut mir wirklich leid, Frau so und so, aber ihr Mann sagt immer, Ihnen gefallen die Sachen nicht. Und wir haben hier eine Krise hier, wir brauchen einen Cut-off heute. Kann ich es Ihnen schon sagen, der VW-Bus drin, hier ist bereits vorbereitet für Sie. Sagt sie, toll. Übrigens, mein Mann zeigt mir nie was. Und dann, okay, was mache ich jetzt? Das sind wir also in die Firma und habe ich also dem so und so gesagt, also Mr. X. Übrigens, Ihre Frau gefällt es auch. Ich war schon da.
Ich habe jetzt mal Stichwort Hollywood. Hollywood. Ich hatte mir überlegt, ob die Sendung jetzt der Arnold Schwarzenegger das Design zu nennen. Habe mich aber dann doch umentschieden. Du hast ja mit Hollywood oder mit den Hollywood-Leuten natürlich logischerweise auch zu tun gehabt in der kalifornischen Zeit und immer noch. Was ist das im Grunde, diese Pop-Erfahrung oder Rock-Erfahrung oder Kulturerfahrung da in Hollywood? Das würde mich mal interessieren.
Das ist alles sehr künstlich. Aber die guten Schauspieler, die haben wir über Disney ein paar getroffen, sind ganz normal. Also wenn du den Robert Redford triffst, das fällt er gar nicht auf. Er läuft einfach rum und redet auch ganz anders. Ist einfach ein ganz normaler, netter Typ. Aber hat ja schon seine Ecken, das weiß man ja auch. Also ich bin eigentlich, meine Frau sagt, ich bin auch ein netter Typ. Aber wenn sie beweist, ist er seit 40 Jahren.
Sie ist wahrscheinlich die Einzige, die das sagt, weil dein öffentliches Bild ist irgendwie, das so, wie gesagt, so ein ziemlich.
Aber das hast du vorhin aber so, ich zitiere meine Frau mal hier. Sie sagte, du hast Empathie für Menschen. Und dann, wenn's manchmal anders klingt, ist es trotzdem empathisch mit den Menschen. Also you really care for them. You don't insult them. When they take it, it's their fault. Also, aber wenn man Menschen nicht liebt, kann man nicht Designer sein.
Ja gut, das ist was klar ist, das ist ja mittlerweile wird jetzt durch das Gespräch auch klar, wie stark eben die DNA von der Firma, von deiner persönlichen Haltung geprägt ist. Also ich meine, das war ja auch zu erwarten eigentlich, aber trotzdem so eindeutig auf der Hand liegt das nicht.
Ja, also mit Fogg war es eine andere, es waren zwei Geschichten. Eines war, ich bekam keinen Job, weil ich nicht mehr Musik machen konnte und ein bisschen Geld verdienen. Und ich war auch in Mailand, da haben sie gesagt, $2,000 im Monat, was damals viel Geld war. Excel-Kurs war 3,1 Grad. Aber ich sollte bezahlen. Das fand ich ungerecht. Und da mit Bellini und die ganzen großen Namen, also absolut exploitive, wie sagt man, ausbeuterisch von Talent. Und hier in Deutschland war es so ähnlich. Und dann sag ich, mach meine eigene Firma. Kam auch damals in den Berufsverband rein, wegen Vega. Und dann habe ich gesagt, das muss ich ändern. Das heißt, Designer bekamen damals 500 Mark im Monat oder 600 maximal. Und ich habe gesagt, wir bezahlen mir Ingenieure. Und die ersten Partner waren ja Andreas Haug und mein Studienkollege Georg Spreng. Aber vor allem war 2000. Und jeder, der kommt, 2000. Das war eigentlich in der deutschen Designszene auf einmal, ja, was erlaubst du dir, solche Löhne zu zahlen? Löhne, nicht Gehälter. Weil diese ganze kapitalistischen Kleinkrämer, die sich Designer nannten, das war einfach abscheulich, menschlich gesehen. Und der zweite Punkt war, wir sahen das also fast schon als sozialistisches Experiment der Gleichheit. Und das zweite war, alle Gewinne in die Firma. Kein Haus in der Diskana. Also am Anfang ist mein ersten Jahre ganz ethisch Firma Number One, Two and Three.
Da hast du an mehreren Stellen, also ich meine, ich habe wirklich sehr viel logischerweise über dich auch gelesen, also an mehreren Stellen eben auch darüber gesprochen, wie wichtig das Reinvestment in die Technologie vor allem war. Das ist ja praktisch alles, was ihr eingenommen habt, in die Technologie gesteckt habt.
Ja, in Pforzheim gab es einen Maschinenhändler, ich glaube, der hieß Kreuzinger oder so ähnlich. Bin ich hin. Ich brauche Kleinmaschinen am Anfang, weil ich habe ja angefangen. Dann hat er gesagt, ja, hast Geld? Da sage ich, nee, hast Kredit? Nein. Dann hat er aber gesagt, ist interessant, was du machst. Ich gebe dir 90 Tage Zahlungsziel. Also hat man die Maschine hingestellt, dann habe ich ein Projekt gemacht und habe nach 90 oder 80 Tagen bezahlt. So ging das Schritt um Schritt. Und dann haben wir gleich etwas mehr verdient und dann konnten wir uns die ganz tolle Drehbank leisten und dann die Fräsmaschine. Und so, dann mit Sony war das Problem Communication. Also ich musste immer nach Stuttgart fahren und mit einem großen Stift eine Zeichnung machen, da ging das in die Trommel. Und für 300 Mark haben die eine DIN A4-Seite mit einem Grobstift nach Tokio geschickt. Ging ja nicht. Also haben wir bei Siemens und Toshiba Faxmaschine gekauft, endlos. Mit Thermoband, kostet damals fast 40.000. Und dann kamen die Siemens-Leute an. Okay, da hat man dann schon Geld, um die Cash zu bezahlen. Aber wir haben es hochgehangelt. Die Maschinenhändler waren wirklich Teil, dass Frocke überhaupt hochkam. Weil ohne Modellbau kannst du nichts machen.
Und du hattest es ja auch in Bezug auf die Entscheidung, nach Amerika zu gehen, begründet, dass die durch die geringeren Steuern...
Quatsch. Ja, okay. Sorry, wenn ich das so sage.
Dann habe ich das falsch
verstanden. Aber nochmal der Schritt. Ja. Und dann wurde man technischer. Dann kam Telex rein, diese Bude. Und die kamen immer an. Und die Siemens-Leute, das war funny. Blauer Anzug und so weiter. Wir haben hier die Telefaxmaschine, wo ist die Fabrik? Und dann sagen wir, wir haben hier im Hausgang einen Platz, eine Steckdose installiert, da könnt ihr sie reinstecken, da ist aber Durchzug, da geht es auch nicht heiß, weil das war ein Teil davon. Wir haben ja Meterware durchgeschickt. Ja,
also das Thermopapier war natürlich hitzeempfindlich.
Die Zeichnungen in Streifen geschnitten und in Tokio haben sie die Person wieder zusammengesetzt. Da kam von Tokio die Änderung wieder rein, haben wir ein Modell gebaut. Dann flog einer von uns als Kurier nach Tokio mit dem Modell, weil das war schneller und billiger als mit Fracht. Fracht wäre damals nur Großfrachten. Da musste er Frankfurt fahren und das kam nach 3 Wochen, kam das an, Zoll. Und dann flogen, das war so Tourismus, haben wir dann den Frogs geboten, du kannst mal nach Tokio. Und eine kleine Tour, billiges Hotel dort, ist okay. Und gibst das Modell ab und dann, wir hatten dann immer unser Geld investiert in das nächste. Wir haben Hasselblatt, nicht billige Kameras. Hm. Wir hatten ein Braun-Fotostudio. Also wir haben von allem Durst, wir haben alles das Beste, immer nur only the best, das war die andere Regel.
Ich möchte mal ganz gerne auf dieses Thema Rock kurz zurückkommen, weil du hattest im Spiegel, es hat 98 ein langes Interview gegeben, und der Titel war, ich stehe für die Rock-Ära. Also es kommt, ich muss sagen, das komplette Zitat aus dem Titel war eigentlich, Dieter Rams beherrscht die Kunst, die Dinge puristisch zu gestalten, das beherrschen nur ganz wenige. Er ist eher das Modern-Jazz-Quartett, ich stehe für die Rock-Ära.
Ja, das war schon so eine Quote, okay. Ich weiß nicht, ob Dieter, ich kenne ihn ja einigermaßen. Wir sind uns nicht immer so einig. Er meint ja, dass er uns erschaffen hat. Das war der Ansatz für dieses Zitat. Und da sage ich, du kannst von Jazz zu Rock schon eine Verbindung ziehen. Aber ich meine, die MJQ spielt einfach in Fliege. Und die Rocker sind halt Wahnsinnige. Ich meine, ich war schon ein bisschen aggressiver als heute, das gebe ich zu. Weil die Leute, die sich da beschweren in der Paulskirche, hätten mal früher dabei sein sollen. Das sind ja Mimosen.
Ja, du hast, also eines deiner, würde ich sagen, so bold, im amerikanischen, so boldesten Axiome ist ja, get famous, not as an egoistic artist, but as a visionary. Das ist so ziemlich das genaue Gegenteil von Andy Warhols, in the future everyone will be world famous for 15 minutes. Also dann, du sagst irgendwie diese Vision, also diese Berühmtheit durch Vision. Was ist denn das? Also to get famous, not as an egoistic artist, but as a visionary.
Aber das Berühmtwerden hat damit zu tun, dass du den Zugang bekommst. Es ist halt so, das Design ist ein exotischer Beruf. Ich kann nicht sagen, ich bin jetzt ein Spezialist für Weltraumfahrt. Designer sind alle möglichen Leute, da gab es keinen Qualitätsstandard. Der einzige Qualitätsstandard, den du erreichen konntest oder kannst, ist die Qualität deiner Arbeit und der ökonomische, soziale Erfolg. Und ein Punkt, da hatte ich Glück, ich hatte immer nach Leuten geguckt, die irgendwo hin wollen. Also damals für Braun zu arbeiten, als Sklave unter Dieter, war ja kein Job. Philips hat mich auch mal interviewt, Knut Iran, toller Typ damals, sein Sohn, mit dem habe ich das Schiff gemacht, mit Disney. Und Knut sagte, you don't match Philips, you will die here. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich muss Leute suchen, die wohin wollen. Also Vega, der Motte wollte wohin. Er wollte einfach beweisen, dass er als Enkel die Firma ganz woanders hinbringt, als wir sie bekamen. Und er war auch mental ein toller Typ. Er war einfach motiviert. Und hat mit mir ein riesen Risiko eingegangen. Muss man vorstellen. Er stellt einen 25-jährigen Studenten ein. Ich war ja noch Student. Mhm. Nicht mal ein Vordiplom gehabt. Aber gerade so. Und er hat's riskiert. Sony Motivation wollte, war auch so. Ich sah, dass Sony tolle Technik hat. Eine tolle Strategie. Aber Japaner wurden nicht bewundert. Die wurden toleriert, aber nicht bewundert. Aber Morita sagte mal, oder Oga, wir wollen bewundert werden. Also das ist der Ansatz. Und die sind ja von sich aus auf mich gekommen. Die sagen, hörst du hier was gemacht? Also das Gespräch mit Sony war so, ich wurde eingeladen, hatte ja auch Grippe, war ein Headhunter dabei und musste mich im Hotel umziehen, weil ich hatte Fieber, wie blöd. Und dann kam da hin und sagte, wir haben entschieden, mit Ihnen zu arbeiten, weil sie haben etwas, was wir brauchen können. Das war die Formulierung. Und was sie mit Vega gemacht haben, ist unglaublich. Das ist genau das, was wir suchen. Außerdem haben wir gesagt, wir bieten 10 Jahre. und 120.000 damals für Geld und 10.000 für jedes Produkt. Klipp und klar. Das war dann schon ein Wort. Und dann habe ich gesagt, ich arbeite, aber ich wusste ja, dass Vega in Verkaufsgesprächen ist, wenn er die Familie Geld sehen wollte. Und dann sagte der, was macht eigentlich Vega? Ich sage, ich glaube, die werden in Philips verkauft und das sehe ich nicht sehr positiv. Mhm. Dann sagt er, okay, please keep quiet, da war der Meeting, das war im November 1973. Please keep quiet. Und dann hat er mich angerufen und sagte, you are lucky, you have two jobs now. Chief Designer at Vega, we just bought it and our offer of Sony still stands. Dann war ich im Flugzeug nach Tokio.
Es gibt ja
also, so meine ich noch, verstehst du? Deshalb muss schon etwas berühmt sein.
Ja, nein, das hat
so, so ist es gemeint.
Unglaublich gut, also begreifbar gemacht, dass eben dieses wertgeschätzt werden, ernst genommen werden, um das eben als Designer erreichen zu können, muss man eben auch diese Berühmtheit sozusagen als Kapital mitbringen. Das ist schon eine ziemlich verrückte Betrachtungsweise.
Ja, aber die Sony-Leute haben auch mit den Lieferanten von Vega geredet. Ja. Und die haben natürlich das hohe Lied auf mich gesungen. Wir sagten, das ist nicht der typische Idiot, der da rumläuft und starr spielt und Herzanfälle markiert, wenn nicht gemacht wird, was er will.
Ja, du bist ja meine andere sozusagen, also natürlich irgendwie unheimlich auch für die gesamte Industrie-Design-Geschichte relevante Zusammenarbeit ist ja die mit Apple. Und diese Begegnung, also die mit Steve Jobs, du hast ihn ja auf einer Party kennengelernt, wenn ich
es richtig.
Nee, wie hast du ihn
kennengelernt? Ich habe ja geschrieben, das ist ein Buch, da müssen wir besorgen.
Ja.
Ich habe entdeckt, das war 78 bei Helsinki, bei der Ausstellung, das Apple II. Und dann dachte ich, interessant, und habe ein bisschen rumgespielt. Ich bin eigentlich kein Computertyp. Und dann dachte ich, habe ich gesagt, Sony, das ist der nächste Markt. Also das wird hochkommen. Also im Prinzip lebe ich immer 20 Jahre voraus, so quasi. Auch wichtig. Heute ist
gut zu wissen, also.
Ja, nee, ich denke immer, was passiert als nächstes? Und what will it be?
Ja, das ist ja einer der Gründe, warum wir mit dir sprechen. Irgendwie, das war ja genau der Punkt nach der Pauskirche, und sagen, was macht das? Hat denn dieser sozusagen alte Designer da? Und mein Eindruck eben von dir, also stets und auch jetzt in den Gesprächen ist, dass du extrem nach vorne denkst. Ja. Also du belegst das alles mit Geschichten aus deiner Erfahrung oder aus der Vergangenheit, aber es ist immer komplett nach vorne gedacht.
Ja.
Das finde ich schon ziemlich bemerkenswert, muss
ja,
ich
aber
sagen.
Dann, wir haben sogar Designs gemacht für Sony. Dann hatten die diese Division für Office Products. Die haben Diktiergeräte und sowas gemacht. Tolle Produkte, also in itself, aber halt immer noch Tape Recorder und so Dinge. Und dann dachte ich, okay, jetzt gehe ich nach Amerika. Dann habe ich so researched. HP wollte, dass ich für HP arbeite. Die war in Böblingen hier und sagte, okay, Esslinger, du musst für uns arbeiten. Haben auch einen Termin abgesendet in Palo Alto, aber kannst vergessen. Und da dachte ich, die Firma, die waren schon Nummer eins. Also das Gefühl, wir sind Winners und wir wissen alles und die Divisions. Jeder sagt, ich mach, was ich will und wir nehmen gerne an, wie die Deutschen meinen. Wir sollen auf dich hören. Da kannst du mal sagen, was du willst, aber forget it. Und dann habe ich gedacht, das ist Apple, was du im Silicon Valley gespürt hast. Das war die neue Kultur. Steve Jobs, dieser junge Typ und die Leute crazy.
Der ist ja 11 Jahre jünger als du.
Ja. Und dann habe ich Apple researched und dann bei der Party haben wir tatsächlich, war eine Party, Leute eingeladen und dann Vermittlungen, Treffen mit Steve. Aber es war schon ganz gezielt, ich wollte mit Apple arbeiten. Und das war der nächste Punkt. Bei dem ersten Gespräch ging es darum, what is the future of personal computing? Ich sage, it's in the pocket. Bei Apple, bei Sony haben wir die Musik in die Tasche gepackt. Mhm. Ja? Und der Computer wird eines Tages auch in der Tasche sein. Und wir haben auch das Apple-Projekt am Anfang. Der erste Teil war 1984, dann 2004. Und wir haben eine komplette Produktlinie entwickelt für 2004. Es gibt ja die Fotos davon.
Diese 20 Jahre voraus, ne? Das ist natürlich echt interessant. Weil es fast eine Science-Fiction-Dimension ist, 20 Jahre.
Nein, war nicht Science-Fiction. War einfach zu sagen, die Technik wird kleiner, wird leistungsfähiger. Wir hatten einen Display im Test aus dem Jetfighter. Der war vom FBI gesealt mit der Kette. und da konnte man ein bisschen Touch machen und so. So, das wird alles kleiner werden, das wird alles, die Technik ist ja klar, die Technik entwickelt sich wie ein Fluss und der Fluss verbreitert sich. Mhm. Und es ist halt so.
Das ist ja eine Art von Prognostik oder von Szenariotechnik, die du jetzt gerade beschreibst.
Nee, ist Beobachtung, nicht Prognostik.
Okay. Mhm.
Wenn du die nächsten 20 Jahre zurückguckst, dann kannst du es halt die nächsten 5 Jahre.
Okay.
Also guck dir mal die alten Nokia-Telefone an. Die sind jetzt schon 30 Jahre. Mhm. Das erste Motorola haben ja mitgemacht, das StarTech. Und das war der nächste Punkt auch. Aber manchmal muss schon Kompromisse schlucken, wenn irgendein Yogi in der Firma ist, der kein Gefühl für Dinge hat. Aber das ist aber nicht Teil des Berufs. Also ich bin Perfektionist, aber kann damit leben.
Aber deine Legacy ist ja deine Berühmtheit, deine Erfolge und so weiter. Ihr habt natürlich irgendwie auch ein paar Flops gelandet. Ich meine, Frog Motors zum Beispiel oder Frogs, was war? Ich meine, wir reden nochmal so über das, wo du Sachen gesehen hast, die dann in der Form aber so nicht funktionieren.
Nein, da haben wir menschliche Fehler gemacht. Wir haben die falschen Leute geheuert, zu früh. Und wir waren ungeduldig. Das digitale Video ist ja halt überall drin. Das haben wir sogar noch ein paar Patente, die auch bezahlt wurden später. Wir haben eine Software entwickelt, also nur ein Beispiel, wir haben eine Software entwickelt für Prozessmanagement, die ist Bizwork. Da sind wir eigentlich durch die Dotcom-Krise und das Problem in Düsseldorf und in Berlin in den Keller gefahren. Aber als wir dann Frog-Anteile verkauft haben an Flextronics, war das der Value. Also nur ein Beispiel, wenn du eine Service-Company hast und verkaufst die an jemanden, Wie viel bezahlt der? Ja. Wie viel würdest du bezahlen für eine Firma, die 10 Millionen Umsatz hat, als Beispiel?
Mhm. Die Frage ist immer die Prognostik in Bezug auf das Kundenportfolio, was du hast.
Wenn ich sage, okay, meine Firma macht 10 Millionen Umsatz, verdient 1 Million, wie viel würdest du dafür bezahlen?
Wie viel würdest du dafür bezahlen?
Die Regel ist siebenmal Gewinne oder dreimal Umsatz. Genau. Also ist 30 Millionen. Aber da wir die Software entwickelt hatten und mit Flextronics auch in deren Fabriken geholfen haben, Designs, die wir machten, die Printer für HP effektiv zu produzieren, wurden wir von Flextronics als ein Process Software Company gesehen. Okay. Das heißt, die Valuation, die wir bekamen, als Anteile von Frog verkauften, war eine Valuation einer Software Company.
Aber ihr habt ja, also das war diese Frage mit den Frog Motors, war vorhin eben auch, das ist ja im Grunde irgendwie der Versuch einer Diversifizierung in einen Bereich, wo ihr nicht für andere gearbeitet hättet, sondern selbst investitiv tätig wart.
Ja.
Okay.
Ja, das ging nicht gut. Aber weil uns einfach die Fähigkeit vielleicht fehlt, wir hatten nicht die richtigen Leute. Ja. Also, aber du machst viel.
Ich sage nicht, dass es falsch ist. Ich finde es total spannend. Also, du hattest ja vorhin auch gesagt, irgendwie, wenn man scheitert, desto mehr lernt man dazu. Aber das ist einfach ein Kapitel aus deiner Geschichte, das relativ wenig erschlossen ist. Also, wenn man wenig zulässt.
Ja, wir haben es durchlitten. Das ist ja für uns ja gut in der Erinnerung. Ja, also, wir haben auch was draus gelernt. Das heißt, wir haben gelernt, du musst, wenn du in ein anderes Land gehst, auch die wirtschaftlichen Bedingungen kennen. Und die sind in Deutschland sehr restriktiv, Sozialpläne und so weiter. Damit sind wir in Berlin und Düsseldorf gescheitert, weil wir hatten einfach nicht das Geld, 5 Jahre Sozialpläne zu finanzieren für Leute, die nicht arbeiten wollten. Oder ja, die wollten nicht. War halt die Dotcom-Geschichte. Und dann dazu, wenn du dann wieder dich gesund fühlst, musst du die gleichen Leute wieder einstellen. Das heißt, es ist also ein doppeltes Versagensmodell. Aber ich meine, die großen Flops, die waren halt schon menschlich. Also entweder die falschen Leute, wir haben sich verstanden. Wir haben auch zum Teil dumme Risiken akzeptiert. Aber es war so, wir haben es versucht.
Das ist ja schon der entscheidende Punkt. Das ist ja im Grunde auch der Grundbass deiner gesamten Karriere. Das ist ständig weiter versuchen, wieder versuchen, anders versuchen.
Ja. Du versuchst und dann klappt es nicht. Aber sag mal, du liegst auf dem Sterbebett, dann mal einfach, kommt ja irgendwann, sagt, hätte ich das machen sollen. Da ist nicht viel übrig bei mir, glaube ich.
Gut, dann würde ich auch sagen, dass wir da jetzt im Grunde dieses Kapitel, dieses Rock- und Kalifornien-Thema, da eben auch, das ist für mich jetzt irgendwie klarer geworden. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Da würde ich aber auch wieder die Was-ist-gut-Frage stellen. Und zwar, was ist gute Musik?
Nochmal?
Was ist gute Musik?
Also als Musiker spiele ich für mich selber. Und wenn es jemand mag, okay, wenn es jemand nicht mag, gibt es eine Tür. Aber in China bin ich populär, weil ich also Musik spiele, die normalerweise nicht können. Und die Chinesen sind ganz verrückt auf Blues. Sie sind, da sitzen da drin, sie kennen das nicht und sagen, da ist was, bei dem Blues ist schon was.
Ja, der Ding ist
was du, ich kann dir noch mal ein bisschen was zeigen. Da ist schon was, wo du sagst, okay, kannst du nicht erklären.
Also meine frühesten Musikerfahrungen sind auch Sanitary in Brownie McGee, ein also Live-Konzert in Darmstadt, das ich ja gehört habe. Und das hat mich auch also durch und durch geprägt.
Ja.
Ja, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir haben noch eine dritte Sendung vor, wo es dann noch tiefer in die Geschichte von Hartmut zurückgeht. Aber das ist dann beim nächsten Mal.
Das war mein Kollege Georg-Christoph Bertsch im Gespräch mit Hartmut Esslinger. Wenn man Menschen nicht liebt, kann man nicht Designer sein. Das war ein prägender Satz dieser Sendung und das ist gut so. Der dritte und letzte und nicht minder informative und unterhaltsame Teil unserer Hartmut-Trilogie folgt dann nach unserer Sommerpause. Liebe HörerInnen, nach einer Staffel von 204 Sendungen und 4 Jahren kontinuierlicher Redaktions- und Produktionsarbeit brauchen auch wir mal eine Atempause. Wir wollen diese Zeit nutzen, um danach mit frischen Ideen in eine neue Staffel zu starten. An dieser Stelle möchten wir uns deshalb bei unserem Team für die bisherige positive und unglaublich reibungslose Zusammenarbeit herzlich bedanken. Bei unserer Redaktionsmitarbeiterin Anna Kirchner für ihre Co-Moderation, neue Gäste und die unermüdliche Verschlagwortung unserer Folgen. Bei Nicolas Markwald für die Entwicklung des Corporate Design. Bei Dirk Buro für die besten Mixes und Tonreparaturen. Ihr bekommt natürlich gar nicht mit, wenn uns mal technische Probleme oder Patzer passieren. Bei Philipp Ostermann für die Social Media und Webposts. Bei Lasse Nielsen für die IT-Betreuung. Bei vielen TDC-Mitgliedern für ihre engagierte Mitwirkung. Und nicht zuletzt beim Deutschen Design Club TDC dafür, dass er diesen Podcast über die vielen Jahre wirtschaftlich und ideell unterstützt hat. Besonders freuen wir uns natürlich auch darüber, dass Helge Asmoneit, Leiterin der Designbibliothek des Rat für Formgebung, die DDKs in ihren Katalog aufgenommen hat, der Teil von 2 großen Online Public Access Katalogs, kurz OPACs, ist. Man findet die DDKs dort formal unter Schlagwörtern, die wir den einzelnen Folgen zugeordnet haben. Wenn man also beispielsweise nach Informationen von und über Konstantin Grötschitz sucht, wird auch die DDcast-Folge mit Konstantin angezeigt. Das funktioniert mit thematischen Suchen ebenso. Ihr müsst also während unserer nun folgenden Sommerpause auf nichts verzichten. Wer Interesse und Spaß hat, wühlt und recherchiert einfach in der Designbibliothek oder unter ddcast.ddc.de auf unserer Magazinseite, wo alle unsere Folgen verlinkt sind. Sehr herzlichen Dank für euer Interesse. Wir melden uns rechtzeitig, wenn es wieder losgeht. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Zeit. Euer Georg-Christoph Bertsch und Rainer Gerisch.